meine Wind und Herrjob, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herrjob, wo wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
Herzlich willkommen zur inzwischen fünften Episode des Neuwied-Podcast Jeder in Verscht. Und heute haben wir eine Premiere, beziehungsweise adressieren gleich zwei Dinge. Zum einen, beim vorigen Mal hatte ich ja das Thema Quote angesprochen und heute kommen wir tatsächlich in den Ausgleich, denn ich habe heute zwei weibliche Gäste, sodass es jetzt 3-3 steht. Da sind wir schon mal durch und ein zweites Thema haben wir auch erledigen können, denn die Herkunft unserer Gäste beschränkt sich jetzt nicht mehr ausschließlich auf den Bereich Heimbach-Engers-Bendorf, sondern wir haben heute auch jemanden aus einer anderen Richtung. Das freut mich ganz besonders. Das Thema heute ist etwas ernster, als es die Themen bisher gewesen sind, denn die beiden Besucherinnen, die ich heute hier habe, Frau Angela Lönnecke und Frau Rita Hoffmann-Roth, sind beide Mitarbeiterinnen beim Gesundheitsamt des Kreises Neuwied. Und man kann sich vorstellen, wir sind jetzt im späten Frühjahr des Jahres 2020 und das Thema, das uns die letzten Monate am intensivsten beschäftigt hat, ist natürlich die Corona-Pandemie. Und bisher in den Episoden habe ich das immer nur eher am Rande angesprochen. Und diesmal geht es aber genau darum. Und ich habe mich gefragt, schon vor einiger Zeit, was wäre denn mal eine interessante Perspektive von innen? Man hat sehr, sehr viel gehört und gelesen in den letzten Monaten. Und ja, die Gesundheitsämter standen da auch oft im Fokus. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich da zu wenig in diese Richtung selbst geschaut habe. Aber mein Eindruck war, dass man an sich wenig darüber erfahren hat, was tatsächlich in den Gesundheitsämtern passiert und wie dort der Arbeitsalltag aussieht und auch wie er sich gewandelt hat durch die Pandemie. Und darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästinnen sprechen. Und vielleicht zunächst nochmal von Angela eine ganz kurze persönliche Vorstellung. Wo lebst du und seit wann bist du hier im Gesundheitsamt? Was war dein beruflicher Hintergrund?
Ja, ich bin Angela Lönnecke, komme aus dem schönen Bad Hönningen auf der Sonnenseite des Rheins und bin seit November 2019 beim Gesundheitsamt gelandet, nachdem meine eigentliche Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin schon viele Jahre zurücklag. Ich einen anderen langen beruflichen Weg hinter mir habe und letztendlich jetzt so ein bisschen bei meinen beruflichen Wurzeln wieder gelandet bin.
Ja. Und da vielleicht gleich die Frage, November 2019, da konntest du ja noch nicht absehen, was dich erwarten würde. Wenn du mit deinem Wissen von heute diese Entscheidung nochmal zu treffen hättest, würdest du es wieder tun oder würdest du sagen, oh, vielleicht wäre was anderes doch besser gewesen?
Nee, im Grunde bin ich eigentlich froh und dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, beim Gesundheitsamt arbeiten zu können. Und nach den ersten 8 Wochen, die relativ gut zur Einarbeitung dienten, bin ich dann natürlich auch wie alle anderen Kollegen ins kalte Wasser gesprungen und habe dann Anlauf genommen, um die ganze Sache halt mit aufrechtzuerhalten und nach bestmöglichen Kräften in die Wege zu leiten, umzusetzen, alles das, was die Corona-Pandemie halt eben mit sich gebracht hat.
Und wir hatten ja vorher so ein klein wenig uns schon ausgetauscht. Du hattest mir geschrieben, dass du ja auch sehr viel ehrenamtliche Tätigkeiten machst. Von daher scheint ja dieser Wunsch, im Sinne der Gesellschaft tätig zu sein, bei dir doch dann tief verwurzelt zu sein, sodass es von daher dann vielleicht auch wieder passt, ja, so eine Situation dann als Herausforderung zu sehen und weniger als ausschließlich eine Belastung, die es sicherlich gewesen ist.
Ja, so auf jeden Fall. Also dieses ganze Zusammenspiel von ganz vielen Leuten, ganz vielen Einrichtungen und Institutionen war wirklich eine ganz lehrreiche Erfahrung. Und was wir alle nicht hoffen, dass sich eine zweite Welle jetzt doch noch irgendwann entwickelt. Aber auch da wäre man jetzt wahrscheinlich nach Schüle schon viel, viel besser gewappnet und vorbereitet, als das je zuvor der Fall gewesen ist. Man wüsste jetzt schon ziemlich genau, wo man hingucken muss, wo man weggucken sollte auch. Aber ich denke, war die richtige Entscheidung.
Ja. Gut, und dann zur zweiten Gästin, Rita Hoffmann-Roth, ebenfalls Mitarbeiterin im Gesundheitsamt. Und auch da die gleiche Frage. Bisschen was zum persönlichen Hintergrund und beruflicher Werdegang und seit wann im Gesundheitsamt vom Kreis Neuwied?
Ja, ich habe eigentlich eine sehr ähnliche Grundausbildung. Ich habe in Mainz eine MTA-Ausbildung gemacht damals. Bin dann über Stationen in Bonn. Irgendwann habe ich gedacht, naja, das ist es halt nicht mehr, ne? Weil der Bereich wird immer mehr automatisiert. Und das hat mir nicht so ganz gefallen. Über eine Station dann in der Kinderklinik bin ich mit dem Sozialdienst da in Kontakt gekommen und habe gedacht, naja, das wäre eigentlich auch ein Bereich. Ne? Man hat mit Menschen zu tun, das ist jeden Tag was anderes. Das könnte dir gefallen. Und dann habe ich nochmal ein Studium der Sozialarbeit drangehangen und bin dann letztlich wieder hier gelandet, weil sie sagten eben aus dem anderen Bereich, ganz stimmt das nicht. Also ich komme ursprünglich auch aus Heimbach-Weiß, auch wenn ich da jetzt nicht wohne. Von daher bin ich dann wieder back to the roots quasi gekommen. Und habe dann dieses praktische Jahr, was man ans Studium dranhängen muss, dann direkt im Gesundheitsamt gestartet und bin seitdem halt da geblieben. Mhm. Arbeite, habe halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Erst sozialpsychiatrischer Dienst, also mit psychisch Erkrankten und aktuell Gesundheitsförderung. Und in die Hotline sind wir dann alle quasi ins Wasser gesprungen und es ging halt nicht mit den vorhandenen Kräften, das die Anfragen zu bewältigen. Und dann mussten wir halt alle ran.
Mhm. Ja, ich gehe hier jetzt mal so ein klein wenig zurück in der Historie und einfach nochmal, weil es ging alles so wahnsinnig schnell, ich habe mir vorhin ein paar Daten rausgeschrieben. Im Dezember kam es zum Ausbruch der Krankheit in Wuhan, wo man zunächst mal noch gar nicht wusste, was es damit auf sich hat, eine neue mysteriöse Lungenkrankheit. Der erste Todesfall ist am 9. Januar dokumentiert. Am 24. Januar wurde der erste Fall in Europa bekannt. Am 28. Januar schon der erste Fall in Deutschland. Und dann kam so eine Zeit, ja, wo die Nachrichten international immer intensiver wurden. Und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, am 27. Februar wurde notiert, dass es auch in Deutschland zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen kam. Am 9. März waren dann die ersten beiden Todesfälle in Deutschland. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo man sich der Krise wirklich nicht mehr entziehen konnte und wo sich die Ereignisse innerhalb von wenigen Tagen überschlagen haben, dass Läden schließen mussten, dass die Gastronomie geschlossen hat, dass plötzlich unklar war, kann man noch reisen, in welchem Rahmen kann man noch reisen. Und also ich habe das noch sehr plastisch in Erinnerung. Und aber für viele war es sicherlich so, dass man es aus einer gewissen Distanz mitbekommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass es im Gesundheitsamt wahrscheinlich schon ein bisschen früher damit losging, dass da ein Bewusstsein geschaffen wurde. Und von daher die Frage an Angela, wie hat sich das für dich dargestellt, so die Hinführung? Wann ist das Thema Corona zum ersten Mal zum Thema geworden bei euch im Gesundheitsamt?
Also ich würde auch sagen, Ende Februar, Anfang März, also unmittelbar nach Karneval, konnte man schon anhand der Anfragen und anhand auch der Beiträge, die man durch Funk, Fernsehen und die Medien bekommen hatte, feststellen, da kommt irgendwas, war so eine gewisse Grundaufregung immer vorhanden, um das alles auch im Blick zu halten. Es wurde versucht, die ersten neuen Strukturen zu schaffen. Wer kann was wie bearbeiten? Wie schnell können wir auf was reagieren? Es mussten interne Systeme umgestellt werden. Die Telefone liefen so langsam heiß. Die E-Mail-Anfragen häuften sich. Es kamen auch erste Befunde rein. Dann kam es dazu, dass man überlegen musste, wie kriegt man bewältigt, überhaupt Tests zu machen? Spielen die Hausärzte mit? Auch da gab es über einen langen Zeitraum eine große Verunsicherung. Wie können wir das machen? Es war nicht genug Schutzkleidung für alle vorhanden. Wie können wir das überhaupt technisch lösen? So hat es halt eben wirklich einem guten Zusammenspiel und guten Überlegungen von allen Beteiligten bedarf. Innerhalb vom Gesundheitsamt natürlich auch, mit der Leitung von der Frau Dr. Trapp, die also da wirklich ihre Mitarbeiter gut geführt hat und super Zusammenarbeit auch mitgebracht hat, sehr strukturiert auch an die Sache rangegangen ist, auch mit dem Herrn Hallerbach zusammen. Von daher gesehen konnten wir also schon relativ früh erkennen, da kommt was, natürlich das Ausmaß der ganzen Sache nicht und die Spannung, wann ist der erste Positive im Kreis da und wie gehen wir dann ganz konkret und aktuell damit um, die war halt schon relativ groß.
Mhm. Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich persönlich kenne das Gesundheitsamt zum einen von der Bushaltestelle, die davor ist, und zum anderen erinnere ich mich ganz finster, dass ich, ob diese Erinnerung wirklich belastbar ist, weiß ich noch nicht mal, aber ich glaube, dass ich als Kindergarten- oder Schulkind dort mal in einer Schlange vor der Tür gestanden habe, um zur Schluckimpfung zu gehen. Das müsste dann so in den 70er Jahren gewesen sein. Und das sind so die persönlichen Erfahrungen, die ich dort habe. Wie sieht das oder wie sah das vor Ausbruch der Krise von innen aus? Ist es so klassisch wie ein Amt, also so viele einzelne Büros nebeneinander, in denen dann Sachbearbeiter ihren Tätigkeiten nachgehen, die für den Außenstehenden schwer zu erfassen sind?
Genau, unter dem Oberbegriff Gesundheitsamt verbergen sich halt verschiedene Einrichtungen, Veterinäramt, die Lebensmittelkontrolleure zum Beispiel, die Landwirtschaftsbehörde, aber auch die Medizinalpersonen, die halt eben medizinische Untersuchungen machen für Einstellungen, Beamtenuntersuchungen, aber auch die Schuleingangsuntersuchungen werden inzwischen beim Gesundheitsamt zentral gemacht für alle Kinder, die halt in die Schule kommen. Das ist ein großer Bereich. Es ist ein Bereich, wo halt eben Infektionsschutz sowieso im Fokus steht, Trinkwasserschutz und das Ganze, was drumherum hängt. Natürlich auch alles, was mit Infektionskrankheiten zusammenhängt, aber auch eine Sexualberatung, der psychosoziale Dienst ist dort angesiedelt. Es ist also ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Abteilungen, die im Haus untergebracht sind und da ihre Arbeit halt nachgehen. Interessant ist vielleicht auch noch, dass das Gesundheitsamt bis zum Einsetzen der Krise eigentlich für jeden frei zugänglich war.
Ja.
Jeder konnte kommen, wann immer er da Bedarf hatte. Aber zum Zeitpunkt X wurden dann halt die Türen geschlossen, die Mitarbeiter auch angehalten, außer dahin zu kommen und wieder nach Hause zu fahren, auch bitte keine Mittagspause mehr draußen zu verbringen, es sei denn, um einen kurzen Spaziergang alleine zu machen. Das war für uns alle auch eine große Umstellung, ja.
Rita, vielleicht mal aus deiner Sicht so ein Rückblick auf die ersten Tage, auf die Vorbereitung. Wie hat sich das im Amt angefühlt? Denn ich kann mir vorstellen, dass das Leben dort für gewöhnlich eher geregelt zugeht. Und wenn da dann plötzlich so etwas passiert, wie es ja für uns alle passiert ist, was war das für ein Gefühl damals, im Gesundheitsamt tätig zu sein?
Da ich ja jetzt nicht genau in diesem Bereich tätig bin, habe ich das erstmal immer nur so ein bisschen von Hörensagen mitbekommen. Im Gegensatz zu Angela, die ja vorne zentral sitzt, die von jedem alles mitbekommt und immer auf dem neuesten Stand ist, hat man immer so ein bisschen was gehört und hat gemerkt, es wird immer aufgeregter. Aber es hat mich ja erstmal noch nicht so richtig betroffen. Dann eher die Nachrichten aus Fernsehen was man dann gehört hat, wo man dachte, ist es jetzt eine Erkältung? Ist es Erkältung mit Lungenentzündung oder wird es tatsächlich noch was viel Schlimmeres? Das war ja auch nicht klar am Anfang. So, und dann kam halt so der Tag X, wo man gesagt hat, die Frau Lönnecke und Kollegen, die sind jetzt schon ein bisschen länger in der Hotline, das ist nicht mehr zu packen. Jetzt müsst ihr da mit reinspringen. ihr habt ja so ein Blatt mit den häufigsten Fragen und guckt jetzt, und da ist es quasi dann auch für mich so explodiert, wo wir dann gedacht haben, oje, was sollen wir da antworten? Weil es kamen natürlich auch ganz viele Fragen, die da erstmal nicht drauf standen, mhm. wo wir uns dann wirklich rantasten mussten, immer wieder dann auch uns bei den Fachleuten informieren oder die Gespräche dann weitergeben, damit man die Leute halt auch ordentlich berät.
Also das heißt, ein Großteil des Arbeitsaufkommens, das so in der ersten Zeit entstanden ist, war einfach beratender Natur, also dass Leute ja. Fragen hatten, die sie dann hoffentlich beantworten konnten oder ja. vermutlich in vielen Fällen eben auch nicht, so wie es gerade, wir sind heute ein bisschen durcheinander, wie du es gerade ja. geschildert hast. Wir haben uns eben erst kennengelernt. Dass man dann wahrscheinlich auch gucken musste, wo findet sich denn der Experte, der da überhaupt was zu sagen kann.
Genau, dann mussten wir gucken. Oder wir haben dann, es gab ja verschiedene Mailadressen, die wir dann eingerichtet hatten. Corona-Recht zum Beispiel oder Corona-Fachleute. Dass die Sachen, die wir nicht beantworten konnten, haben wir dann kurz den Fachleuten dann gemailt, weil die ein ganz anderes Hintergrundwissen hatten.
Also, und das waren dann auch Leute aus dem Amt oder auch externe das Mediziner?
Das waren die Infektionsfachleute, die aber ja nicht persönlich bei diesem Aufkommen, nicht persönlich jeden Anruf erstmal entgegennehmen konnten, ja. die auch damit beschäftigt waren, die Infektionskontaktpersonen ausfindig zu machen und die Bescheide rauszuschicken. Also da lief ja ganz viel im Hintergrund. Weil gerade so am Anfang gab es unheimlich viele Urlaubsrückkehrer. Mhm. Da denke ich, kam diese richtige Infektionswelle dann richtig ans Rollen. Ja. Und mit der Normalbesetzung war das ja nicht zu schaffen. Deswegen sind wir ja auch in die Hotline, um möglichst viele Fragen beantworten zu können. Und wenn halt nicht, genau, im zweiten Schritt waren dann halt die Infektionsfachleute wieder dran. Okay. Aber damit konnten wir zumindest die ein bisschen entlasten und verschiedenste Fragen, die wir natürlich dann auf den Faktlisten hatten, einfach schon mal abarbeiten und zum Teil vielleicht auch die Leute beruhigen, weil es war eine unheimliche Unruhe drin.
Ja, einfach weil noch so wenig bekannt war und es schwierig war, dann eine verlässliche Auskunft zu geben. Das heißt, ihr hattet so ein Briefingblatt, oder es wird wahrscheinlich ein Blatt nicht gereicht haben.
Es wurde immer mehr.
Und wie hat sich das denn dargestellt? Also wenn man das Thema Corona in einem Podcast anspricht, dann kommt man nicht umhin, den wohl erfolgreichsten Podcast der letzten Wochen und Monate auch anzusprechen, den vom Norddeutschen Rundfunk mit Professor Drosten. Da war es für mich eben auch sehr interessant, also einerseits sehr viel zu lernen, aber andererseits eben auch zu sehen, ja, man wünscht sich halt immer, dass die Experten Bescheid wissen, aber wenn es wirkliche Experten sind, dann geben sie auch gerne mal zu, dass sie halt selbst vieles noch gar nicht so wirklich richtig wissen. Gab es da dann auch regelmäßige Updates, dass sie halt, die Mitarbeiter dann vielleicht das, was vorgestern noch als Wahrheit oder als die richtige Antwort gegolten hat, entsprechend zu ändern war und dass es eben neue Erkenntnisse gibt und dass man da jetzt andere Antworten gibt? Das ist vielleicht wieder eher eine Frage an Angela.
Es war also wirklich in der Tat so, dass sich die Ereignisse manchmal wirklich mega überschlagen haben. Das, was morgens galt, war nachmittags schon wieder hinfällig und so ging es dann eigentlich auch weiter. Ich selber habe halt neben den Informationen, die ich intern bekommen habe, wie diese schriftlichen Updates, gab es natürlich auch Infektionsschutzrunden, wo halt eben dann das Ganze auch nochmal in Worte gefasst wurde, wo man selber nochmal Fragen stellen konnte, um halt eben, wie die Rita schon sagte, die Leute, die anrufen, auch irgendwo zu beruhigen, zufriedenzustellen. Die Gruppe der Anrufer teilte sich halt immer in zwei Gruppen. Ne? Die einen, die vollkommen entspannt mit der Sache umgingen, einfach nur neue Informationen zu bestimmten Dingen wollten und die anderen, die halt mega ängstlich waren und einfach auch gar nicht der Sache so folgen konnten. Ne? Mhm. Ganz viele alte Leute, die anriefen, eine Oma dann sagte, aber hören Sie mal, Fräulein, wie lange bleibt der Merlin denn noch? Und kann der denn nicht mal irgendwann zu Ende sein und wann kann ich denn wieder raus? So ganz banale Sachen. Oder eine ältere Dame, die als der Mann zu einer ambulanten Untersuchung im Krankenhaus war, anrief und vollkommen irritiert war, ob sie jetzt das Auto desinfizieren muss von innen und die ganzen Kleidungsstücke nebst Schuhen am besten entsorgen würde, weil das dann halt doch irgendwo zu einer Infektion führen könnte. Das waren dann halt so Sachen, die man relativ entspannt beantworten konnte und die Leute dann auch irgendwo beruhigen, dass da der häusliche Frieden auch wieder hergestellt war. War also schon teilweise schwierig. Es gab aber auch Anrufer, ist an der Stelle vielleicht auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, die sehr ungehalten waren, die einfach nicht das gesagt bekamen, was sie eigentlich hören wollten. Und die auch teilweise sehr persönlich wurden. Also das hat uns als Mitarbeiter auch oft sehr belastet, dass die Leute halt sehr unter die Gürtellinie auch gingen. Mhm. Und ja, da ist es dann halt schon auch im Rahmen der Vielzahl der Anrufer. Ich hatte an einem Tag 117 Telefonate von morgens um 7:30 bis nachmittags um 16 Uhr. Und wenn man sich das mal so versucht, ein bisschen in Zeit umzurechnen, nicht jeder ist ja auch mit 30 Sekunden abgefrühstückt und erklärt, was will er wissen und ist die Antwort auch die, die er gerne hören möchte oder kann er mit der Antwort überhaupt was anfangen? Kann man sich vielleicht vorstellen, dass die Leute, die dann so ungehalten und in unseren Augen auch etwas ungerecht reagiert haben, nicht so wirklich entspannt das Ganze dann halt macht.
Gab es denn, was das anbelangt, in irgendeiner Form auch eine Schulung? Ich kann mir vorstellen, dass dafür die Zeit ja gar nicht da war. Man musste ja akut reagieren, denn es ist ja völlig klar, so eine Hotline-Tätigkeit, klar, jeder kann grundsätzlich oder fast jeder kann in irgendeiner Form telefonieren, aber hier geht es ja auch wirklich darum, Leute in der Ausnahmesituation entsprechend gut betreuen zu können. Da ist ja auch Psychologie gefragt, da ist auch Umgang gefragt. Finde das faszinierend, dass es Menschen, die so etwas drauf haben, wie sehr die in der Lage sind, sich aufs Gegenüber einzulassen und dann auch zu spüren, hier ist jetzt jemand, mit dem muss ich sehr sanft und sehr zurückhaltend sprechen, um überhaupt an ihn ranzukommen, und jemand anders muss vielleicht tatsächlich mal an den Schultern gepackt und geschüttelt werden. Also Schultern packen geht am Telefon natürlich nicht, aber das sind ja Dinge, die grundsätzlich, wenn man das jetzt als Beruf sich vornimmt, eine Hotline-Beratung, da würde man ja entsprechende Schulungen und Gesprächsführungsinformationen bekommen. Aber dafür hat ja die Zeit komplett gefehlt. Das heißt, ihr musstet da ins kalte Wasser springen.
Ja, wir mussten uns da wirklich auf uns selber verlassen und einfach auch der Situation geschuldet immer verinnerlichen. Es ist für uns alle was Neues, aber für die, die anrufen, ist es noch abstrakter als für einen selber, weil man selber ja beruflich jetzt im Prinzip Tag und Nacht damit beschäftigt war. Es wurde auch im Gesundheitsamt dieses sogenannte 24-7-Bereitschaft ausgerufen. Das heißt also, natürlich sind wir in den Feierabend und ins Wochenende gegangen, aber wenn es sich halt zugespitzt hätte, wären alle Mitarbeiter irgendwo auch abrufbar gewesen, sodass man selber auch in der Freizeit, ich persönlich dann auch immer so ein bisschen, immer so ein Ohr und ein Auge aufs Handy hatte. Ja. Da wird man gebraucht oder wird man auch nicht gebraucht. Und ja, war halt schon irgendwo so doch eine sehr anstrengende und aufregende Zeit.
Wobei das ja schon so ein bisschen auch geplant war. Es gibt ja einen Infektionsschutzalarmplan, der lag halt immer schon in der Schublade.
Ja.
Und da war dann durchaus vorgesehen, dass zum Beispiel der sozialpsychiatrische Dienst dann in so eine Hotline, kommt, eingebunden wird. Einfach aufgrund der, wir hatten natürlich keine fachlichen Kenntnisse von Corona, weil das neu war.
Ja.
Aber einfach, weil wir viele Hausbesuche haben, viel Kontakt zu psychisch Kranken. Und entsprechend dann auch zu den Angehörigen, die alle in einer belasteten Situation sind und mit denen umgehen müssen. Also von daher hatten wir in dem Bereich Erfahrung. Was wir halt nicht hatten, war diese fachliche Erfahrung. Und was die Angela eben sagte, dass wir haben manchmal am Tag 3-4 Updates bekommen. Was dann morgens noch galt, galt nachmittags nicht. Und da hatten wir natürlich teilweise auch Probleme mit den Anrufern, die dann gesagt haben, hier, ich habe gestern mit der Kollegin gesprochen, die hat das und das erzählt. Tut mir leid, hat sich jetzt geändert. Und das wollten die Leute zum Teil halt einfach auch nicht akzeptieren. Warum? Warum ist das jetzt schon wieder anders?
Ja.
Was auch ein Problem war, weil ja alle so ein bisschen am Schwimmen waren, dass Leute halt bei uns zum Beispiel an dritter Stelle erst gelandet sind, vorher verschiedene andere Behörden angerufen hatten oder in anderen Hotlines hingen.
Mhm.
Und wir waren dann letztlich so die zweite, dritte, vierte Station, und die waren dann völlig genervt, weil wir zu manchen Sachen auch keine Auskunft geben konnten. Das war zum Beispiel die Konferenz von der Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten. Mhm. Und dann riefen morgens um 8 die ersten Leute an und wollten wissen, wie das jetzt in Navid umgesetzt wird.
Ja.
So schnell hatten wir auch noch keine konkreten Ausführungsverordnungen. Und die waren dann nicht so begeistert, dass wir ihnen dann nicht sofort sagen können, wie passiert das jetzt hier in Neuwied? Also es ging unheimlich schnell, wenn man sieht, wie lange Gesetze und Verordnungen sonst brauchen, aber nicht sofort am nächsten Morgen um 8.
Ja, klar.
Ne? Und von daher gab es durchaus manchmal Unmut. Aber ich hatte eigentlich auch teilweise sehr nette Leute. Ich hatte eine ältere Dame, wo der Mann dann ins Krankenhaus musste, weil die Probleme durch Corona doch massiv geworden sind. Und ich dachte, okay, die ist sehr aufgeregt. Und sie sollte sich halt melden, um als Kontaktperson aufgenommen zu werden. Und dann sagte sie am Ende von dem Gespräch, und das war es jetzt schon. Oh, ich habe gedacht, beim Gesundheitsamt, das wird alles viel schlimmer. Und sie hat sich dann auch noch bedankt. Und dachte, das ist ja okay, dass man den Leuten dann das Gespräch eigentlich ganz nett beenden konnte.
Vielleicht an der Stelle, wo wir schon da gelandet sind, zum ersten Mal, dass tatsächlich dann jemand auch in Behandlung oder ins Krankenhaus musste. Wie hat sich das denn dargestellt mit den Entscheidungen? Also was ich mal mitbekommen habe, war, dass es Menschen gab, die relativ, weiß nicht, ob enttäuscht da der richtige Begriff ist, aber die das Gefühl hatten, dass ihre Situation so ist, dass sie für einen Test mindestens prädestiniert sind und die dann eben aber nicht die Voraussetzungen erfüllt haben, um tatsächlich getestet zu werden. Und zum einen, also gab es dafür für euch ganz klare Richtlinien, was die Voraussetzungen sind? Und wie ist dann auch so eine Entscheidung getroffen worden, wann jemand jetzt tatsächlich A, getestet wird und B, wann er tatsächlich ins Krankenhaus muss? Ich schaue jetzt noch mal Rita an.
Natürlich hatten wir die Richtlinien, die haben halt den Richtlinien vom Robert-Koch-Institut entsprochen.
Mhm.
Und das war halt am Anfang dann nicht ganz einfach, weil es ging darum, derjenige musste Symptome haben und Kontaktpersonen, die positiv selber schon getestet waren.
Mhm.
Problematisch war es dann halt bei Leuten, die aus dem Urlaub kamen zum Beispiel, ne? Die wussten ja gar nicht genau. Ich hatte zwar einen Kontakt, der hatte auch schon gehustet, aber natürlich habe ich nicht mitgekriegt, ist der irgendwann mal positiv getestet worden.
Mhm.
Oder wir hatten, oder ich persönlich hatte mehrere Leute, die im Verkauf gearbeitet haben.
Mhm.
In so einem Geschäft gehen Hunderte an mir vorbei. Der kann natürlich nicht sagen, der ist getestet worden. Und der hustete aber ganz schrecklich. Teilweise haben die Ärzte aber dann auch keine Untersuchungen mehr durchgeführt, also keine körperlichen, und weil sie gesagt haben, wir haben auch keine Schutzkleidung. Also blieben die Leute so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen und ich musste denen dann eigentlich sagen, ja, ihr habt keine Kontaktperson, ihr habt eigentlich kein Anrecht auf einen Abstrich jetzt.
Mhm.
Fieberambulanz war wirklich Kontaktperson plus Symptome. Wir haben es aber nachher dann auch, wenn die wirklich so husteten, ich bin kein Arzt, dann habe ich gedacht, kannst du dir nicht anmaßen zu sagen, nee. Ich sage, offiziell haben sie kein Anrecht, aber fahren sie vorbei, da sind Ärzte vor Ort, die entscheiden das denn.
Mhm.
Und es war dann wohl auch in vielen Fällen so, dass sie die durchaus mit Symptomen getestet haben, auch wenn sie jetzt keine direkte Kontaktperson nachweisen konnten. Und ich denke, das war sinnvoll, da konnte man ja auch viel abschöpfen an Ausbreitung.
Habt ihr da Erfahrungswerte? Mein Eindruck war, dass diese Fieberambulanz hier ja recht frühzeitig eingerichtet wurde und dass sie von Anfang an auch weitgehend reibungslos hat arbeiten können. Habt ihr da Vergleichsmöglichkeiten? War Neuwied da tatsächlich vorbildlich oder war das normal?
Ja, also Neuwied war schon eine der ersten Kreise, die eine Fieberambulanz hatten, die eingerichtet hatten. Da war die Frau Dr. Trapp mega schnell
mhm.
und hat also all ihre Kapazitäten und ihre Kontaktmöglichkeiten genutzt, sodass das eben auch wirklich ganz, ganz früh auch eingerichtet werden konnte. Der Kreis Neuwied hatte halt eben auch als erster Kreis nahezu ein großes Netz an Corona-Ambulanzen, wo sich verschiedene Hausärzte dann zusammengeschlossen haben, haben in der näheren Umgebung eine Örtlichkeit gefunden, wo man dieses Ambulanzsystem hat durchführen können. Von daher wurde dann die Fieberambulanz entsprechend auch entlastet, weil die Hausärzte, die mit ihren Patienten telefonischen Kontakt hatten, diese bei Verdacht auch direkt in die Ambulanz lotsen konnten, sodass der eigentliche Praxisbetrieb nahezu gut aufrechterhalten werden konnte, nachdem geeignetes Schutzmaterial dann wieder vorhanden war. Und so konnte man das dann auch relativ schnell separieren. Ja. Unsere Fieberambulanz ist ja dann nach einer Zeit in eine Drive-In-Ambulanz umgewandelt worden, sodass die Leute praktisch jetzt noch nicht mal mehr aus dem Auto aussteigen müssen, für alle ein größerer Schutz auch da ist, sich nicht zu infizieren, weil halt eben dieser Abstrich durch das Autofenster praktisch gemacht wird. Wir waren da halt relativ schnell, relativ früh gut bedient, um die Leute, die hier im Kreis Neuwied wohnen, bestmöglich zu versorgen.
Ja. Es ist sicherlich zu früh, von einem Rückblick zu sprechen. Habt ihr die Zahlen im Kopf, wie viele Tests sind so ungefähr durchgeführt worden?
Also jetzt im ganzen Kreis Neuwied? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen.
Und wenn wir jetzt bei Günther Jauch wären und ihr müsstet eine Schätzung abgeben, 1.000, 10.000, 50.000, was ist eure Vermutung, was dichter dran ist?
Also ich würde schon schätzen, dass weit über 10.000, mehr so Richtung 20.000 Tests seitdem hier insgesamt im Kreis Neuwied gelaufen sind. Man kann das wirklich nicht genau sagen, weil wir nicht wissen im Einzelnen,
wie viel. Weil die einzelnen Ambulanzen noch dazu kamen, in Asbach und Hönning, glaube ich, war auch eine. Ne?
In Linz war auch eine, ist auch noch eine. Mhm. Also die sind ja nach wie vor noch in Betrieb, die sind ja noch nicht wieder aufgelöst.
Ja.
Von daher gesehen, das Gesundheitsamt bekommt zwar alle Meldungen, ob positiv oder negativ, aber da ich da keinen Überblick drüber habe, der ist mir dann auch im Laufe der Wochen verloren gegangen, wie viele da letztendlich wirklich kamen.
Aber gerade was das Thema Meldungen anbelangt, auch da kann ich mir jetzt vorstellen, also wir haben bis ja seit längerer Zeit das Thema einer App im Raum, die jetzt dieser Tage ja auch tatsächlich dann freigeschaltet werden soll. Die Vorstellung, die häufig herrscht im Umfeld von Ämtern, ist, dass dort vieles halt noch ja nicht unbedingt auf dem modernsten technischen Stand ist. Wie stellt sich das denn tatsächlich dar? Also, weil eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, diese Übermittlungen, da hieß es immer, ja, da ist Zeitverzögerung drin. Wie wurde sowas denn wirklich konkret umgesetzt? Also waren das Tabellen, die irgendwie von Hand ausgefüllt wurden, oder waren das Datenbanken, auf die man gemeinsam zugreift und die entsprechend übertragen werden? Wie funktioniert sowas?
Also es war letztendlich so oder ist letztendlich so, dass die Befunde, die bei uns eingehen, erfasst werden und dann, wie Sie schon sagten, über eine Datenbank dann halt eben ans RKI weitergemeldet wurde oder an die Landesuntersuchungsstelle, wo dann die Datenerfassung dann nachher komplett für Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder bundesweit zusammengeführt wird. Letztendlich, klar, gerade am Anfang kam es zu Holpern, Schwierigkeiten, weil halt eben die Datenübertragung nicht so funktionierte, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Aber meiner Meinung nach oder meinem Informationsstand nach ist das inzwischen einfach ein ganz tägliches Tun, dass diese Daten übermittelt werden, erfasst werden, also große Verzögerungen. Mag sein, dass es an anderen Stellen anders ist, aber von unserer Seite aus gehen die eigentlich relativ zeitnah und gut durch.
Aber das heißt, also konkret jetzt eben hier in der Drive-In-Ambulanz oder in den einzelnen Stationen, die es im Kreisgebiet gab, da wurde dann jeweils wurden die Resultate der Tests erfasst. Die sind dann bei euch hier im Amt jeweils gesammelt worden, tagesaktuell, und dann auf elektronischem Wege halt weiter übertragen. Und dann die nächste Sammelstelle war dann landesweit und von dort geht es dann nach Berlin zum RKI.
Genau. Die, die Erfassung kommt über die Labore, die die einzelnen Abstriche halt untersuchen. Mhm. Die melden sofort ans Gesundheitsamt das Ergebnis dann zurück. Mhm. Natürlich auch an den behandelnden Arzt, der den Abstrich eventuell genommen hat. Der bekommt natürlich auch ein Ergebnis. Aber das Gesundheitsamt ist auf jeden Fall immer das erste, die erste Anlaufstelle, die die Information bekommt. Von der aus ja dann auch die, ja, der, der Rückruf bei den entsprechenden Patienten dann erfolgt. Da wird dann halt besprochen, was habe ich jetzt zu tun, wie muss ich mich verhalten, was kommt als nächstes, was mache ich, wenn es mir schlechter geht, weil man muss halt auch wissen, dass nicht alle, die einen positiven Befund hatten, auch gleichermaßen böse da niederlagen, weder ja. zu Hause noch im Krankenhaus. Wir haben ja wirklich das große Glück, dass viele einfach mit ganz milden Symptomen durch die Erkrankung durchgegangen sind. Ne? Mhm. Natürlich war es für die teilweise echt schwierig zu verstehen, ja gut, ich habe ja eigentlich nichts, wieso soll ich jetzt 14 Tage zu Hause bleiben? Ja, das war also auch so eine Geschichte. Oder halt eben auch viele ausländische Mitbürger, die natürlich auch mit betroffen waren, denen verständlich zu machen, worum es jetzt hier eigentlich geht. Auch aktuell, wie es im Kreis Neuwied gehandhabt wird, weil doch verschiedene Sachen in verschiedenen Kreisen und Bundesländern anders gehandhabt wurden. Und wir hier ja zu Nordrhein-Westfalen sehr nah sind, für viele einfach gar nicht so richtig zu verstehen kann, ja, was wollen die denn jetzt von mir? Ne, wenn ich nach Honne fahre, dann ist es so. Wenn ich in Neuwied bin, ist es so. Verstehe ich jetzt alles nicht? War teilweise schon schwierig.
Ja, okay. Und die Entscheidung, also wir sind da jetzt gerade ein bisschen von abgekommen, ob jetzt jemand wirklich stationär behandelt werden muss und dann auch, falls das der Fall ist, dann ist ja auch schon eben allein der Transfer in diese stationäre Behandlung gar nicht so ohne. Wie wurden solche Entscheidungen dann getroffen?
Also die Entscheidungen wurden generell von den Hausärzten getroffen oder halt eben den Notärzten, die zum Patienten gerufen wurden. Also eine Entscheidung, jemanden ins Krankenhaus einzuweisen oder halt zu Hause zu belassen, die wurde nicht von uns getroffen. Mhm. Das nicht. Das war halt in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn einer der Amtsärzte vielleicht mit im Boot war, der dann veranlasst hat, dass jemand halt eben über den Rettungsdienst eingewiesen wurde. Das schon, aber wir selber haben zwar, ja, wenn mich einer anruft und sagt, mein Mann, der liegt jetzt seit 2 Tagen mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Husten, Schnupfen und der kommt aus einem Infektionsgebiet, dann war natürlich schon die Ansage, informieren Sie sofort telefonisch Ihren Hausarzt und ansonsten den Rettungsdienst, geben Sie an, was gerade vorliegt und die werden dann entscheiden, wie abtransportiert wird und ob abtransportiert wird.
Mhm. An der Stelle vielleicht noch die Frage, mittlerweile, und Sie sind da ja nur ganz dicht dran, kann man inzwischen so einigermaßen verlässlich sagen, was eindeutige Hinweise auf diese Erkrankung sind?
Nee, also definitiv nicht. Wie wir eben schon sagten, die Symptomatik geht von Nullsymptomen und trotzdem positiv bis hin wirklich zu den schwersten Beatmungsdefekten oder Atmungseinschränkungen, Lungenerkrankungen. Da kann man eigentlich gar nichts sagen. Es ist ein großes Spektrum an Symptomen, wo auch mal nur ein Symptom da sein kann, von ein bisschen erhöhter Temperatur, ein bisschen Husten und Schnupfen, mal ein bisschen Durchfall. Ein guter Hinweis war bislang immer der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, was aber auch nicht bei jedem Infizierten der Fall ist. Also das Spektrum ist schon ziemlich breit, immer ähnlich der Influenza, also den Grippesymptomen und von daher auch immer mit Vorsicht zu genießen, ob jetzt jemand unter Umständen das Virus hat oder nicht.
Also dann andersrum gesagt, was ganz Eindeutiges gibt es nicht, aber jeder, der die Erfahrung macht, Geruchs- und Geschmackssinn sind gestört, der sollte schauen, in eine entsprechende Untersuchung reinzukommen, weil das der deutlichste Hinweis auf eine Covid-19-Erkrankung.
Ja, und da nach wie vor halt immer der Hinweis, zunächst anzurufen und nicht gerade raus irgendwo in ein Krankenhaus oder in eine Praxis zu marschieren, um sich dann da halt vorzustellen.
Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, was aber nach meinem Verständnis ja auch eine wesentliche Rolle spielt bei der Arbeit, die Kontakt- und Fallverfolgung. Wie habe ich mir denn sowas vorzustellen? Weil klar, wenn jetzt eben jemand positiv getestet wurde, dann besteht ja für alle Menschen, die mit dieser Person in Kontakt gewesen sind an den Tagen zuvor, die Gefahr, dass sie sich angesteckt haben könnten. Und was hat denn oder was war konkret eure Aufgabe diesbezüglich, um eben die möglichen Kontakte ausfindig zu machen?
Also wir haben jetzt keine Kontaktpersonen direkt nachverfolgt. Mhm. Wir haben aber also die Anweisung, die die Leute bekommen hatten, die positiv getestet waren, eine Liste aufzuschreiben, wer mit wem hatten sie in ihrem Umfeld in letzter Zeit oder bis zu 2 Tage vor Ausbruch dieser Infektion regelmäßig Kontakt. Die Leute sollten sich bei uns melden. Und solche Leute hatte ich halt öfters am Telefon in der Hotline. Und dann war auch noch mal zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Kontaktperson ersten Grades? Das hieß, ich müsste mindestens eine Viertelstunde engeren persönlichen Gesprächskontakt mit demjenigen gehabt haben. Mhm. Wenn ich nur mal kurz irgendwie dem begegnet bin, dann ist die Gefahr relativ gering. Mhm. Und die wurden dann halt auch ausgeschlossen. Und ansonsten, wenn dieser engere Kontakt bestanden hatte, hatten wir halt die Namen aufgenommen und halt auch an die Infektionsschutzfachleute weitergeleitet und halt auch darum gebeten, dass diese Kontaktpersonen sich in häusliche Isolation erstmal freiwillig begeben. Und zum Teil kam dann auch dann der Bescheid, dass eine häusliche Quarantäne notwendig war. Mhm. Und das haben wir aber jetzt nicht selber gemacht, das lief dann wieder über die Infektionsfachleute.
Ja, aber schon im Haus. Also.
Ja, genau.
Und wie haben die Menschen reagiert? Also waren die im Großen und Ganzen kooperativ? Weil es ist ja immer eine Sache, jemandem zu sagen, du bleibst jetzt mal bitte 14 Tage zu Hause. Und aber man weiß ja schon, jedem wird auch gesagt, du fährst hier in der der verkehrsberuhigten Zone nicht über 30. Macht aber dann doch nicht jeder so.
Also ich hatte, wie gesagt, die 3 heißen Wochen relativ am Anfang, so im März. Und weil es alles neu war, alle waren aufgeregt und dachten, oh Gott, was kommt da jetzt? Muss ich sagen, haben die meisten gesagt, hier, ich bin zum Beispiel Urlaubsrückkehrer, ich habe es schon an der Grenze gelesen, dass wir in häusliche Isolation gehen sollen. Klar, mache ich, überhaupt keine Frage. Ich hatte da wenig, also da war ein unheimliches Verständnis und auch, wir tragen dazu bei, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreitet. Das war bei den meisten Leuten echt stark verbreitet. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt so in der späteren Phase sich entwickelt hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass es doch anders geworden ist.
Ja, als die Sache Welle halt hochschwappte, war schon, wie die Rita sagte, die Bereitschaft, sich an die Regeln zu halten, die war schon da. Ein großes Problem war für viele natürlich auch, wie geht das mit meiner Lohnzahlung weiter? Mhm. Kriege ich eine Krankmeldung? Bekomme ich einen Bescheid? Aber das war auch was am Anfang intern, also im Gesundheitsamt selber oder in den Verwaltungsabläufen einfach überhaupt noch gar nicht vorhanden war. Diese Bescheide mussten erstmal erstellt werden, dann musste die rechtliche Seite mit abgeklärt werden. Was kann dann in dem Bescheid drinstehen? Wie sieht es nachher wirklich mit diesen Zahlungen aus? Wer leistet die Zahlungen? Wo kann ich einen Antrag bekommen? Also da waren 100.000 Fragen offen, die Leute natürlich berechtigterweise verunsichert haben, aber auch natürlich mega beschäftigt waren. Aber darauf zurückzukommen, wie die Rita sagte, viele sind einfach dem nachgekommen, haben sich an das gehalten, zumindest nach unserem Kenntnisstand, waren aber schon auch einige dabei, die da vollkommen konsterniert waren, sagen, nee, geht nicht, kann ich nicht, ich muss ja einkaufen gehen, aber nee, einkaufen gehen will ich wirklich und naja, ich gehe jede Woche einmal ins Schwimmbad, da will ich natürlich auch weiterhin hingehen, weil das ist für meine Gesundheit gut. Man musste den Leuten das wirklich nahe bringen und auch nachher, wie sich das rauskristallisierte, sagen, es wird auch kontrolliert. Die Ordnungsämter haben von uns die Meldungen bekommen, die und die Personen sind in der häuslichen Isolation, das ist angeordnet. Und die Ordnungsämter sind dann auch wirklich von Tür zu Tür und haben halt zu den unterschiedlichsten Tageszeiten kontrolliert, ob die Leute sich auch wirklich zu Hause aufgehalten haben. Es kam also auch schon zu einigen Verhängungen von Bußgeldern für die, die sich halt nicht dran gehalten haben.
Zum zweiten Mal sage ich jetzt sicherlich viel zu früh, um Rückschau zu halten. Was mich aktuell so ein klein wenig wundert, wenn ich jetzt so insgesamt die Fallzahlen anschaue, dann sind wir ja nicht einfach von der Anzahl her an einem völlig anderen Standort, als wir irgendwann im Februar auch gewesen sind. Und trotzdem sind ja einige Lockerungsmaßnahmen haben stattgefunden und bisher deutet sich ja auch noch nicht an, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Gibt es da eine Erklärung für? Also was ist heute so anders als im Februar, dass bisher kein erneuter größerer Ausbruch zu spüren war?
Also ich denke mal zunächst der absolute Lockdown. Der hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass A, die Leute wirklich sich dessen bewusst wurden, was für einer Gefahr wir eigentlich hier ausgesetzt sind. Und dass es ja doch viele Leute auch wirklich zum Tod gebracht hat, weil halt eben Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind und die unter Umständen wirklich dieses Bewusstsein hatten, wenn wir uns hier an diesen Lockdown halten, dann können wir die Chance nutzen, an dieser absoluten Katastrophe vorbeizukommen. Ist uns ja bis jetzt auch gelungen. Ein Beitrag hat sicherlich auch die verhängte Maskenpflicht geleistet, dass die Leute wirklich in der Regel ist es ja so, sich dran halten, die Abstandsregeln einhalten, aber auch jetzt so im Nachhinein sich ja immer noch dessen bewusst sind, was hätte passieren können und aufgrund dessen auch wesentlich vorsichtiger mit dem Ganzen umgehen. Vielleicht ist auch die guten Wetterbedingungen, wir hatten es lange trocken und warm, dass auch das ein bisschen so dafür gesorgt hat, dass der Virus nicht weiter verbreitet wurde. Auch die Leute, die Heuschnupfen geplagt sind und ständig husten und niesen, sich doch anders verhalten haben, wie sie sich vielleicht sonst verhalten. Also von daher denke ich mir mal, ist im Moment die Situation so, dass wir nicht direkt wieder in einen vermehrten Ausbruch von Infektionsfällen geraten.
Mhm. Aber auszuschließen ist es wahrscheinlich.
Nee, ausschließen kann man es definitiv nicht. Hängt halt mit Sicherheit auch viel mit dem weiteren Verhalten der Leute zusammen. Auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, Schwimmbäder wieder öffnen, Restaurants besucht werden können. Aber vielleicht ist der ein oder andere doch vorsichtiger und verhindert damit dann auch die weitere größere Verbreitung in einem Riesenumfang.
Ja, das ist vielleicht auch, dass tatsächlich wir uns innerhalb dieser ja nun doch schon knapp 3 Monate auch so an gewisse neue Verhaltensweisen gewöhnt haben, dass wir sie schon gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Und wenn man dann vielleicht doch nochmal reinschaut, ja, im Januar ist man sich noch um den Hals gefallen und heute wird einen sicherlich jeder nicht nur befremdet anschauen, bei dem man das versuchen würde. Und ja, dann dürfen wir hoffen, dass, wenn wir das noch weiter beibehalten, dass wir dann weiterhin so relativ glimpflich durch diese Krise durchkommen. Unsere Zeit neigt sich schon dem Ende zu. Vielleicht noch die Frage, es ist gerade schon angesprochen worden, aber jetzt aus eurer Sicht, was würdet ihr jedem Einzelnen empfehlen an Verhalten, um A, sicherzustellen, möglichst nicht sich selbst zu infizieren, aber B, eben auch dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer erneuten Ausbreitung kommt?
Ja, ich würde sagen, Abstand und Masken, was du eben auch schon sagtest. Gestern kam gerade eine Studie raus, die nochmal bestätigt hat, so die Vergleichswerte zwischen der Stadt Jena, die schon ganz früh diese Maskenpflicht eingeführt hat, und anderen gleich großen Städten, dass das tatsächlich sehr massiv Nutzen gebracht hat. Und das war ja lange so die Frage, nutzt so eine einfache Maske was? Aber diese Studie hat das bestätigt. Und der zweite Punkt ist halt immer Abstand, vor allem halt in geschlossenen Räumen. Ne? Und deswegen ist ja auch immer so die Frage, kommt eine zweite Welle im Herbst, weil dann geht es halt wieder mehr rein. Und da ist es halt besonders wichtig, Lüften, Abstand und Masken tragen. Ich denke halt auch, dass wir so, also die Infektionsrate ist ja jetzt, habe ich auch gestern gelesen, ich glaube 280 oder so Fälle am Tag. Das ist ja relativ niedrig für ein ganzes Land. Dass wir bis zum Herbst sicherlich gut durchkommen. Wie gesagt, ich bin da kein Wissenschaftler, aber was man halt so liest. Und im Herbst muss man halt dann, denke ich, nochmal verstärkt auf dieses Distanzverhalten und Maskenpflicht achten. Mhm. Weil man einfach mehr drin ist und da die Infektionsgefahr durch die Aerosole steigt.
Ja,
ich denke auch ein großer Vorteil einfach ist auch, dass die Digitalisierung doch jetzt in vielen Punkten ganz stark vorangeschritten ist. Wir im Gesundheitsamt zum Beispiel haben die Infektionsschutzbelehrungen für die Leute, die mit Lebensmitteln umgehen. Vor Corona, sage ich jetzt mal, fand einmal in der Woche eine Belehrung statt, an der maximal 40 Personen teilgenommen haben. Die bekamen dann nach einer Stunde Belehrung ihr Nachweisheft ausgestellt, um dann fortan im Berufsleben damit auch gut umgehen zu können. Wir haben als erstes Gesundheitsamt relativ, ich glaube sogar bundesweit, die Belehrung in digitaler Form jetzt. Das heißt, man kann die online machen, bucht sich einen Termin, bekommt Unterlagen per E-Mail zugeschickt, macht dann die Belehrung selbstständig, schließt die mit einem Test ab, alles auf dem Postweg, alles ohne Kontakt und bekommt auch sein Nachweisheft, ist auch geschult. Die Leute müssen sich einfach auf neue Wege einlassen. Ja, ja. Dass viele Konferenzen auch einfach jetzt online stattfinden und nicht mehr im persönlichen Miteinander, ist für sicherlich für viele Berufszweige oder geldverdienenden Menschen ein Hindernis und ein Nachteil. Aber für die Corona-Situation an sich sind solche Maßnahmen einfach auch für die Zukunft von sehr großem Vorteil, weil halt eben relativ schnell halt das normale Leben irgendwo weitergehen kann, aber trotzdem die Infektionsgefahr weiter reduziert wird.
Ja. Bei dem Thema kommt ein schöner Übergang zu einer Frage, die ich gerne noch loswerden wollte. Es klang bisher so, dass, dass es eine herausfordernde Situation gewesen ist, aber dass sie doch zu meistern war. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ihr da komplett über eure Grenzen habt hinausgehen müssen. Nichtsdestotrotz, wenn man irgendwo viel zu tun hat und wenn so eine Situation ist, in der dann auch das ein oder andere angepasst wird, da entstehen ja sicherlich auch Wünsche. Wenn ihr zaubern könntet oder jemanden hättet, der für euch zaubern kann, gibt es irgendetwas an Infrastruktur oder Werkzeug, was ihr euch wünschen würdet, was die Arbeit in so einer Situation deutlich erleichtern könnte?
Also da konkret jetzt was zu sagen, denke ich, ist ausgesprochen schwierig, weil wir ja nicht wissen, was noch auf uns zurollt. Und man ist einfach von Stunde zu Stunde und Tag zu Tag mit der neuen Situation gewachsen und mitgeschwommen. Und dank der guten Führung war es halt eben dann auch möglich, dass man sich da einigermaßen sicher sein konnte, dass das, was man gerade tut, der richtige Weg ist. Aber jetzt konkret zu sagen, für die Zukunft würde ich mir dieses oder jenes wünschen. Vielleicht wirklich, dass die Leute, die das alles für einen Witz halten und sagen, ist alles eine Verschwörungstheorie, dass die dann doch mal ein bisschen zu Verstand kommen und einfach vielleicht mal eine Hospitation in irgendeinem Krankenhaus machen oder in einer Pflegeeinrichtung, wo man dann halt ganz hautnah miterlebt, was so ein Virus alles im Detail und im Kleinen für große Probleme hervorrufen kann, wo man selber halt einen Beitrag leisten kann, dem zu entgehen, wenn man sich entsprechend verhält und eben nicht an diesen Verschwörungstheorien mit festhält und die noch mit weiter verbreitet.
Ne? Ja. Aber da habe ich das Gefühl, ist es jetzt auch sicherlich bedingt durch die Lockerungen deutlich ruhiger geworden und hoffen wir, also zumindest ich hoffe, dass es dabei bleibt, denn ja, da sind schon viele offensichtlich absurde Dinge passiert. Meine persönliche Einschätzung dazu ist dann die, wir haben ja jetzt eine Situation erlebt, die einfach von wahnsinniger Unsicherheit und Unkenntnis geprägt war. Wir standen einer Situation gegenüber, die keiner von uns vorher schon mal ähnlich gekannt hat. Der ein oder andere Wissenschaftler vielleicht durch vergleichbare Ausbrüche, die irgendwo lokal stattgefunden haben. Aber im Großen und Ganzen war hier etwas, wo man einfach nicht wusste und wo man niemanden fragen konnte. Und mein Eindruck ist, das manchen Menschen da die absurdesten Erklärungen, die aber irgendwo eine Verantwortlichkeit finden und die einen größeren Plan dahinter finden, ja, weitaus lieber ist als die Wahrnehmung, so wie das Leben halt ist. Da passieren ganz komische Sachen und ich fahre halt 100-mal die eine Straße entlang und alles geht glatt und irgendwann ist aber der Stoßdämpfer kaputt und ich komme von der Straße ab und es ist, ja, dann kann ich sagen, das war der von der Werkstatt, aber selbst wenn der kontrolliert hat, gestern war dieser Schaden eben noch nicht. Und ja, damit sind wir eben jetzt alle konfrontiert gewesen und zumindest aktuell, muss ich für mich persönlich sagen, hatte ich, wir haben ja am Anfang über den Anfang der Krise gesprochen, wenn man mich da gefragt hätte, womit ich rechnen würde, wie es im Juni aussieht, verglichen damit sieht's verdammt gut aus, finde ich. Und an der Stelle ja dann auch tatsächlich mal ein Dank an euch und an das ganze Team. Ich glaube, bisher haben wir das als Gesellschaft ganz gut in den Griff bekommen und auch schön festzustellen, dass die Institutionen, über die ja im Großen und Ganzen auch gerne mal gemeckert wird und wo es ganz bestimmt auch das ein oder andere zu meckern gibt, aber ja, da sind eben auch Menschen und es scheint, dass die ganz gute Arbeit machen. Ich kann euch hier nicht rauslassen, ohne eine Frage gestellt zu haben, die hier immer dazugehört. Wir haben diesmal ein paar Ansätze gehabt, wo es lokal wurde. Im Großen und Ganzen hätte dieses Gespräch so ähnlich wahrscheinlich auch in vielen anderen Städten stattfinden können. Aber es geht ja hier konkret um Neuwied und die Frage, die ich jedem hier bisher gestellt habe und ich deswegen auch euch stelle, und ich fange mal mit Rita an. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in der Stadt oder in der näheren Umgebung?
Das ist schwierig, so als Halmbacher, ne? Dann fällt einem das besonders schwer. Also ja, in Neuwied würde ich halt sagen, was im Moment nicht geht, so der Deich und das Vorgelände. Also einfach dieser Blick über den Rhein, der fließt so schön, das ist sehr entspannend. Und in Halmbach natürlich der Zoo. Also das ist wären meine zwei Lieblingsorte.
Okay, aber die Entscheidung, also wenn du nur an, geht ja dann auch nur für jetzt, wo würdest du jetzt lieber hin? An ein fertiggestelltes, also heute, an ein fertiggestelltes Deichvorgelände oder in den Zoo?
Oh, dann in den Zoo.
Und?
Ja, so einen richtigen Lieblingsplatz Neuwied, dafür kenne ich Neuwied eigentlich zu wenig.
Hat sich aber also es gilt durchaus auch die benachbarten Gebiete und gerade heute, ihr seid ja Angestellte des Kreises, also da müssen wir sogar heute noch ein bisschen größer machen. Also es sollte in der Nähe sein, aber es muss nicht jetzt wirklich in der Stadt.
Mein Lieblingsort kann dann wirklich auch nur mein Heimatort sein und das ist halt Bad Hönningen. Mhm. Da bin ich geboren, damit bin ich verwurzelt. Da habe ich schon viel meiner ehrenamtlichen Tätigkeit eingesetzt. Und
da dann aber noch ein bisschen konkreter, weil ich kenne es jetzt im Wesentlichen vom Durchfahren und ein, zwei Plätze, aber gibt es vielleicht da auch dort irgendwas, wo du sagst, ach, wenn ich da bin, ja, dann fühlt es sich richtig gut
an. Wenn man in den Weinbergen steht und dann auch wirklich auf das Rheintal runterguckt oder am Schloss Ahrenfels im Schlosshof, mhm, und so einen Blick über den Rhein und ins Rheintal schweifen zu lassen, ist schon eine schöne Angelegenheit. Oder auch einfach am Rhein zu sitzen auf einer Bank und dem ganzen Fluss und dem Treiben drauf zuzugucken.
Ja, dann sage ich jetzt vielen Dank an die beiden Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes in Neuwied, an Rita Hoffmann-Roth und Angela Lönnecke. Schön, dass ihr so ausführlich hier berichtet habt von den Erfahrungen der letzten Monate. Ein Dank dann sicherlich unbekannterweise auch noch an Frau Trapp, die da gleich sehr kooperativ war und die Möglichkeit geschaffen hat für diese Unterhaltung. Und an die Pressestelle des Kreises, an den Jürgen Obgenort, der diesen Kontakt hergestellt hat. Wie immer geht mein Dank natürlich hier an das Studio Merlin Sound, wo Peter Dümmler dafür sorgt, dass das hier alles immer so gut klingt, wie es klingt. Ich kann jedem, der irgendwie das Thema Sprach- oder Musikaufnahmen auf dem Zettel hat und nicht nur in der näheren Umgebung sich aufhält, das ans Herz legen. Merlin Sound in Neuwied, eine sehr, sehr gute Adresse. Das war die 5. Episode des Neuwied-Podcasts Jeder und Verscht. Hört alle auch zukünftig gerne wieder zu. Weiterhin mein Wunsch noch zum einen Unterstützung im Bereich Grafikdesign. Wenn sich da jemand berufen fühlt und dieses Projekt unterstützen möchte, kommt gerne über die entsprechenden Kanäle, Instagram, Facebook, auf mich zu. Und auch für Menschen oder Institutionen, die dieses Format in Form von Sponsoring unterstützen möchten, sind wir offen. Auch da einfach auf mich zukommen. Und das war's dann auch für heute. Tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Bei uns gibt kein unser Erbsen, ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder Fetzte.